Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich, die ich noch nicht begrüßen konnte. Und freue mich, dass wir heute wieder so in dieser Runde zusammen sein dürfen, um Gottes Wort zu lesen, um ihn anzubeten, um zu erfahren, wie seine Gedanken über uns sind, aber auch zu erfahren, wie er in uns wirkt, was er in uns bewirkt, wozu er mit seinem Geist ja, in uns wohnt. Und wir werden uns weiter mit dem Thema beschäftigen, das ich vor 14 Tagen begonnen habe. Uns werden weiter diese Verse hier begleiten, wo wir erfahren, dass Gott solche Anbeter sucht, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Gott nur im Geist und in der Wahrheit angebetet werden kann. Und Jesus bezeugt klar, dass Gott Geist ist, und daher nur im Geist angebetet werden kann. Und wir haben in der letzten Predigt dann gesehen, dass der Mensch durch die Verführung des Widersachers Gottes nicht mehr in der Lage war, eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Erst als Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch auf die Erde kam, der treu in der Anbetung zu seinem Vater blieb, war die Macht des Teufels gebrochen. Als gerechter Mensch nahm Jesus unsere Ungerechtigkeit auf sich, ertrug dafür die gerechte Strafe und schenkte alle, die im Glauben ihn als Erretter annahmen, seine Gerechtigkeit. Nun ist die Voraussetzung erfüllt, dass Gottes Geist in den Glaubenden Wohnung nehmen kann. Das ist nämlich auch das, worauf die Stiftshütte damals hinwies. Sie war damals unter dem Volk und symbolisierte Gott unter uns. Und jetzt heißt es Gott in uns. Seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, ist nun die Voraussetzung, dass Gottes Geist in uns Wohnung nehmen kann. Gott ließ damals vor dem Sündenfall die Menschen über seine Schöpfung herrschen, obwohl sie ja nichts dazu beigetragen hatten. Das Einzige, was ihnen blieb und was Gott von ihnen erwartete, war, dass sie ihn allein verherrlichten und anbeteten. Und genauso verhält es sich auch mit der Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen Gott und dem gefallenen Menschen. Der Mensch hat absolut nichts dazu beigetragen, womit er die Versöhnung und Rechtfertigung verdient hätte. Und dazu lesen wir Epheser 2, die Verse 8 und 10. Epheser 2, die Verse 8 und 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Friede wurde von Gott durch Jesus hergestellt, und wir werden an unsere Bestimmung erinnert. Wir sind von ihm geschaffen, in seinen Werken zu leben, die wiederum er selbst vorbereitet hat. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer von uns ist in der Lage, dieser Bestimmung gerecht zu werden? Und Jesus gibt in Johannes 15 eine klare Antwort. Da heißt es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist Johannes 15 ab Vers 4. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Das ist die Antwort. Wenn wir in Jesus sind, dann können wir dieser Bestimmung gerecht werden. Wenn Jesus in uns wohnt, sind wir in der Lage dazu. Aber ohne Jesus können wir nichts tun. Wir brauchen die in uns wohnende Kraft Gottes, die uns befähigt, unserer Bestimmung gerecht zu werden. Und genau darum soll es heute gehen. Um die Kraft von oben, die uns befähigt, Gott in Wahrheit anzubeten. Und wie sieht so ein Leben aus? Wie macht sich das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben bemerkbar und wie können wir erfüllt sein mit dieser Kraft? Und wir haben heute schon in der Eröffnung den Abschnitt gelesen aus Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 8. Ich hätte die Verse 5 bis 9 gelesen, also es trifft sich gut an den. Ich werde es einfach nochmal wiederholen, weil es ist hier das, was Jesus den Jüngern damals ankündigt und was auch später in Erfüllung geht. Apostelgeschichte 1, 5 bis 9. Da sagt Jesus, Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Wir sehen hier schon, ja, dass die Jünger noch nicht, es war noch vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, noch nicht verstehen, was Jesus ihnen dort sagt. Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also die Kraft Gottes in uns durch seinen Geist ist der Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Jesus selbst ist der beste Beweis. Wie wir schon in der Lesung hörten von Philipp, war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deshalb konnte er auch den zahlreichen Angriffen des Teufels widerstehen. Und worin bestand die hauptsächliche Versuchung des Teufels? Ich denke, wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, dann wird es euch auffallen. Der Teufel wollte Jesus davon überzeugen, dass er mehr vom Leben hat, wenn er ihn, also den Teufel, anbetet, statt Gott, den Vater. Dahin zielten seine ganzen Angriffe. Und warum verwendet jetzt Jesus als Kampfmittel ausschließlich das Wort Gottes? Wir reden hier von Jesus, dem Sohn Gottes. Er benutzt hier ausschließlich das Wort Gottes als Kampfmittel. Jesus war Mensch wie wir. Und er tat nichts aus sich heraus, wie wir es in zahlreichen Zeugnissen im Evangelium lesen können. Er tat das, was der Geist in ihm bewirkte. Er tat das, was Gott, der Vater, ihm sagte. Er befahl sich stets seinem Vater an, der ihn durch seinen Geist stärkte. Der wichtigste Grundsatz lautet also, im Kampf gegen die Versuchungen des Teufels gilt es, sich allein auf Gottes Wort und die Kraft des Heiligen Geistes zu verlassen und sich niemals auf menschliche Erfahrungen, Weisheit und Kraft zu stützen. Und deshalb lehrt uns Jesus auch in dem Vater unser, also in dem Gebet Vater unser, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Also wir gehen nicht mit eigener Kraft in diesen Kampf, sondern wir befehlen uns Gott an. Wir bitten ihn, dass er uns befähigt, zu siegen. Die erfolgreichste Kampfmethode bei Anfechtungen ist das Gebet und Gottes Wort. Ob gelesen oder gesungen, das ist das, was uns befähigt, als Sieger aus einem Kampf gegen den Teufel hervorzugehen. Und im Zusammenhang mit Anfechtungen muss auch die Verfolgung jeglicher Art jetzt hier genannt werden, die durch Menschen verübt wird, die wiederum ihre Anbetung dem Teufel widmen. Kinder Gottes bezeugen mit ihrem Leben ihren Herrn. Christus bezeugte praktisch seinen Vater und dadurch betete er ihn auch an. Jesus wurde deshalb bis zum Tod verfolgt. Er bezeugte den Vater und tat seinen Willen. Und deshalb weist uns Jesus und auch die Aposteln an mehreren Stellen darauf hin, dass wir in gleicher Weise verfolgt werden, wenn wir dem Beispiel Jesu folgen. Aber sowohl die Bibel als auch die Kirchengeschichte lehrt uns, dass die Kraft des Heiligen Geistes in den Kindern Gottes stärker ist als jeder Schmerz, jede Trauer und Tod. Vieles haben die Menschen, die Gott hassen, die das Evangelium hassen, versucht, um Menschen davon abzubringen. Es ist ihnen nicht gelungen, weil diese Kraft stärker war, die Kraft Gottes. Lass uns dazu einfach einige Beispiele uns vor Augen halten. Einmal Apostelgeschichte 16. Ich werde nicht die ganze Geschichte lesen, nur kurz zitieren. Es geht dort um Paulus und Silas. Sie verkündigen in Philippi das Evangelium. Sie treiben dort böse Geister aus. Und die Folge ist, sie werden ausgepeitscht und ins innerste Gefängnis geworfen. Mit einem blutigen Rücken im Stock, voller Schmerzen. Und wie reagieren sie? Sie beteten und lobsangen. Sie beteten und lobsangen Gott. Genau die richtige Kampfmethode, die nicht nur die Gefängnistüren öffnete, sondern auch den Kerkermeister mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Jesus führte. Wir sehen hier die Macht des Teufels versuchte hier, die beiden fertig zu machen. Sie beten Gott an, sie loben ihn und das Blatt dreht sich komplett. Wir wissen, am nächsten Tag kamen dann diese Anführer angekrochen und mussten zerknirscht zugeben, dass sie falsch lagen mit ihrer Beschuldigung. Eine andere Stelle, Apostelgeschichte 7. Es ist ein Beispiel, das mich zu Tränen rührt, weil ich es so gewaltig finde, von Stephanus. Stephanus war ein eifriger Zeuge Jesu. In Kapitel 6, Vers 8 wird bezeugt, dass er ein Mann voller Gnade und Kraft war. Also jetzt nicht so ein Muskelpaket, sondern voller Kraft des Geistes. Als sich dann Feinde des Kreuzes Jesu mit ihm anlegten, heißt es in Vers 10, also Kapitel 6, Vers 10, und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Also wurden Lügen gegen ihn aufgebracht, um ihn zum Tode zu verurteilen. In der Kraft des Geistes legte er dann vor den gelehrten Männern furchtlos das Evangelium aus und überführte sie ihrer Sünden, was dazu führte, dass sie mit den Zähnen knirschten. Und dann lesen wir in Kapitel 7 ab Vers 55. Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Und er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Ich meine, das liest sich so leicht, wenn wir hier in einem sicheren Umfeld sind. Aber wenn man sich überlegt, Stephanus, er hatte niemand etwas zuleide getan. Er war ein Diakon, er hat armen Menschen geholfen, er hat Gutes getan, so wie sein Vorbild Jesus auch. Und jetzt kommen nicht irgendwelche Barbaren, sondern es kommen die Schriftgelehrten, die religiösen Anführer. Und was tun sie? Sie zerren ihn vor Gericht, sie steinigen ihn, sie knirschen mit den Zähnen. Das Gemeinste, was passieren konnte. Und wie reagiert er? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Voller Liebe. Mit eigener Kraft ist das nicht möglich. Es war die Kraft Gottes in ihm, der Heilige Geist, der ihn dazu fähig machte. Denn im Angesicht des Todes wird man hier nicht einen frommen Schein abgeben, sondern dann kommt das zum Vorschein, was wirklich im Herzen ist. Vielleicht denken jetzt einige, das würde ich nicht schaffen. Ich würde kein Wort herausbringen und vor Angst zittern. Und das ist tatsächlich auch die richtige Einschätzung. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes wäre es Stephanus wohl auch so ergangen. Und zwar auch so ergangen, wie es Petrus einmal erging, bevor er den Heiligen Geist empfing. Er schreckte sogar vor einer Magd zurück und verleugnete Jesus dreimal kurz hintereinander. Stephanus vertraute der Zusage Jesu, die auch für uns als Anwendung gilt, und zwar Lukas 12, 11 bis 12. Lukas 12, 11 bis 12. Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Ich denke, jeder kennt diese Gedanken. Wie hätte ich mich wohl, ja, wie lange hätte ich es wohl durchgehalten? Was hätte ich wohl gesagt? Und wir sind von Natur aus so, dass wir uns überlegen, ja, was sagt man nicht, wenn man so zur Verantwortung gezogen wird. Jesus sagt uns, macht euch keinen Kopf. Vertraut mir, haltet fest am Glauben an mir und ich werde euch leiten, in Gedanken leiten, euch die richtigen Worte geben, damit ihr mich bezeugt. Wir konnten sehen, dass Gottes Wort und Beten ein effektives Kampfmittel gegen die Versuchung und die Verfolgung ist. Aber ohne die Kraft von oben sind wir weder in der Lage, Gott wohlgefällig zu beten, noch Gottes Wort zu verstehen. Und es auch auf uns anzuwenden. Auch bei diesen Gnadenmitteln, also Beten und Gottes Wort, sind wir von dem Wirken des Heiligen Geistes abhängig. Und auch dazu lesen wir uns einige Bibelstellen. Einmal Römer 8, 26 bis 27. Römer 8, 26 bis 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Was ist das für ein gewaltiger Trost? Wenn um dich herum alles aus den Fugen gerät, wenn du Gott und die Welt nicht mehr verstehst, deine Gedanken eine Achterbahnfahrt machen, da bekommst du vielleicht so ein paar gestammelte Sätze gebetet, die bei den Menschen vielleicht nur Kopfschütteln hervorrufen würden. Bei Gott aber nicht. Ihm geht es lediglich darum, dass du dich ihm anvertraust. Mach es so wie David. Schütte ihm einfach dein Herz aus. Und der Heilige Geist, der sorgt dafür, dass unser Gebet im Sinne Gottes und zu unserem Besten erhört wird. Darauf stehen zahlreiche Verheißungen. Jedes Gebet wird erhört. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Damit ist aber nicht gemeint, das, was wir formulieren, wird auch so von Gott umgesetzt. Denn Gottes Geist, Gott selbst, der in uns wohnt, heißt, er erforscht uns. Er hat uns kreiert, er hat uns geschaffen. Er kennt jede Faser in uns. Er kennt unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und er sieht, was wir brauchen. Er sieht, wo es bei uns fehlt. Und Dinge, die wir gar nicht mal zum Ausdruck bringen, weil sie uns momentan gar nicht klar sind, die sieht er. Und entsprechend erhört er das Gebet. Wenn wir irgendwo zu einer Behörde gehen oder auch sonst irgendwo eine Bitte aussprechen, dann werden wir maximal das bekommen, worum wir gebeten haben. Bei Gott ist es anders. Wir bringen etwas hervor, das vielleicht nur die Spitze vom Eisberg ist. Und Gott gibt uns das Beste, was für uns das Beste ist, das gibt er uns. Das ist das, was er verheißen hat. Deshalb, wenn manchmal die Kinder um schönes Wetter beten und es regnet, dann weiß Gott, was das Beste ist. Und das ist der Trost, dass wir diesen, ich sag's mal, Übersetzer in uns haben. Ansonsten würde Gott so manches Gebet erhören, das uns aber zum Schaden geworden wäre. Im Leben der Jünger vor der Ausgießung des Heiligen Geistes wird klar, wie wenig der Mensch von sich aus in der Lage ist, Gottes Wort richtig zu verstehen und anzuwenden. Viele Irrlehren sind entstanden, weil Menschen meinten, weise und gelehrt genug zu sein, um Gottes Wort auszulegen. Selbst in frommen Kreisen kommt es häufig vor, dass mehr menschliche Gedanken über das Wort Gottes ausgetauscht werden, als sich vom Heiligen Geist belehren zu lassen. Gottes Wort an für sich ist kräftig und wirksam, voller Weisheit und Leben. Und es ist unvergänglich und vollkommen. Warum? Weil alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und Menschen, getrieben vom Heiligen Geist, haben es aufgeschrieben. Wenn der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass das Wort Gottes wortgetreu aufgeschrieben wurde, ist auch er derjenige, der es uns am besten erklären kann. Wenn wir bereit sind, unsere Erfahrung und Weisheit und Erkenntnis zurückzustellen und zu Gott als willige Schüler kommen, wird er unsere Sinne schärfen und sein Wort uns zur Quelle des Lebens werden lassen. Wir werden sein Wort Stück für Stück besser verstehen und es in unserem Leben anwenden und immer besser anzuwenden wissen. Zur rechten Zeit erinnert uns auch der Heilige Geist an bestimmte Verheißungen.